Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
BayPod, der Podcast rund um Bayern 04. Und damit hallo zusammen zur 11. Folge des BayPod. Die Stimmung heute ist großartig. Wir schreiben die 85. Spielminute, haben uns gerade einen hervorragenden Freistoß von Marc Uth, bei dem ihm das Standbein wegrutscht und er das Ding auf die leere Tribüne ballert, angeschaut. Und begrüßen euch damit zur 11. Folge des BayPod und kümmern uns jetzt natürlich um viel, viel bessere Vereine als Schalke, nämlich unseren eigenen.
Genau, der Samstag in der Fußball-Bundesliga ist für uns eher langweilig. Wir freuen uns morgen auf das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach und wir freuen uns vor allen Dingen auch über ein in den letzten Wochen deutlich verbessertes Team von Bayern 04.
Genau, wir haben in der letzten Folge noch über Mittelmaß diskutiert. Seitdem lief das sehr, sehr ordentlich, abgesehen von der ärgerlichen Niederlage gegen Slavia Prag, die aber ja auch in der roten Karte einen eindeutigen Grund hatte, sah das schon viel, viel besser aus. Und damit gehen wir auch direkt rein, haben wenige News heute, längeren Rückblick und dann natürlich einen Ausblick auf das von Nils gerade schon angesprochene Spiel gegen Borussia Mönchengladbach morgen. Und damit direkt rein in die News. Wir fangen mit Verletzungen an. Wir haben da einmal Patrick Schick, endlich wieder fit. Wir wissen, Stand jetzt noch nicht genau, ob er morgen wieder im Kader sein wird. Aber auf jeden Fall hat er, während seine Mannschaftskollegen in der Europa League unterwegs waren, schon wieder trainieren können. Das heißt, die Verletzung scheint ausgestanden. Das hat wohl gut funktioniert. Und wir werden sehen, ob er morgen vielleicht als Joker schon wieder zur Verfügung steht.
Ja, Alario hat ihn ja ganz gut vertreten. Dazu werden wir gleich natürlich auch noch kommen. Aber ist auf jeden Fall schön, dass wir einen unserer beiden Neuzugänge und ich würde sagen unseren Top-Neuzugang dann jetzt auch wieder zur Verfügung haben.
Also er wieder am Start ist ja eigentlich ganz gut reingekommen und wurde dann von der Verletzung ausgebremst oder aber von Alario sehr, sehr gut ersetzt. Genau, kommen wir gleich noch zu. Wer auch fehlt oder wer uns noch weiter fehlen wird, ist Charles Arangis, der Kapitän. Ich hatte die Verletzung in dieser Schwere nicht auf dem Schirm. Jetzt ist mir langsam erst bewusst geworden, oh, kommt immer noch nicht wieder. Das war in der Schlussphase gegen RB Leipzig, dass er sich bei einem Foul verletzt hat, und zwar Haarriss im Mittelfuß und Muskelfaserriss im Oberschenkel war da die Diagnose, fällt mehrere Wochen aus. Das war, wie gesagt, Anfang Oktober, jetzt haben wir schon November und ist leider immer noch nicht wieder absehbar, dass er spielt. Hoffentlich kommt uns da die Länderspielpause zugute.
Ja, vor allem das Gute daran ist ja, dass er in der Länderspielpause nirgendwo hinreist und sich dann nicht nochmal verletzen kann. Das ist ja gerade bei unseren südamerikanischen Spielern häufiger mal passiert. Deswegen können wir da schon mal ganz glücklich sein, dass wenigstens das jetzt noch mit in die Verletzungspause fällt. Ich muss auch sagen, diese Schwere der Verletzung und wie lange Arangis jetzt nicht dabei ist, die hat mich eben dann, als wir uns das hier nochmal alles zusammengesucht haben, doch auch ein bisschen überrascht. Aber das liegt natürlich auch daran, dass wir fußballerisch ganz erfolgreich waren und da dann das Fehlen ein wenig kaschiert wurde. Aber natürlich ist Arangis eigentlich das zentrale Puzzlestück unserer Mannschaft und das wäre schon gut, gerade wenn jetzt demnächst auch wieder etwas stärkere Gegner kommen, dass wir den wieder zurück in unseren Reihen
haben. Ja, hatten wir ja auch in der vergangenen Saison schon öfter drüber gesprochen, wie wichtig er für unser Spiel ist. Gerade im Zuge seiner Verlängerung dann lange über ihn gesprochen und das wäre sehr wichtig, wenn er bald wieder am Start ist. Wie die anderen, wie er ersetzt wurde in den letzten Spielen, genau, sprechen wir dann auch gleich noch drüber. Und wären dann schon bei den nächsten News und da sprechen wir kurz über Moussa Diaby. Da gab es in dieser Woche ein paar Berichte darüber, dass er von verschiedenen Premier League Clubs, unter anderem Manchester United wurde da genannt, gejagt worden sein soll im Sommer. 50 Millionen sollen da auf dem Tisch gelegen haben, die dann von den Bayern 04 Verantwortlichen abgelehnt wurden, weil ja schon Kevin Volland und Kai Havertz uns im Sommer verlassen haben und man da nicht noch mehr Spieler abgeben wollte. Und laut Sportbild sind da wohl auch schon Gespräche geführt worden, dass er seinen Vertrag verlängert, was insofern überrascht, dass das derzeitige Arbeitspapier bis 2024, also noch eine ganze Weile, läuft.
Ja, also man muss sagen, Diaby bisher noch nicht so eine ganz glückliche Saison gehabt. Also die Statistiken stimmen, glaube ich, ganz gut, weil er das ein oder andere Tor schon gemacht hat, aber an diese Leistung von der Vorsaison hat er noch nicht ganz anknüpfen können, wirkte teilweise auch ein bisschen überspielt, ist aber nichtsdestotrotz einer der wichtigsten Spieler oder eins der größten Talente, was wir im Kader haben, war letzte Saison auch einer der Leistungsträger, ist einer der Spieler, die sich auch deutlich verbessert haben, seit er Anfang letzter Saison zu uns gekommen ist. Also wenn man, ich glaube, das ist ganz logisch, dass man mit so einem Spieler, der ja auch heutzutage einfach eine, wie so ein Aktienpapier ist, der seinen Wert noch steigern wird, dass es natürlich schön wäre, wenn man den noch länger binden kann an den Verein, ob das jetzt realistisch ist, mit einem so jungen Spieler nochmal zu verlängern. Werden wir sehen. Kommt ja natürlich auch ein bisschen drauf an, was er jetzt aktuell für ein Grundgehalt kriegt. Wenn man da natürlich mit einer ordentlichen Aufstockung noch ein Jahr länger dran hängt, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass da was geht. Aber gut, wir sind da auf jeden Fall nicht unter Druck, weil der Vertrag ja noch relativ lang
ist. Genau, läuft. Der Vertrag läuft noch relativ lang. Genau, ich könnte mir auch eigentlich am ehesten vorstellen, dass man vielleicht so ein bis 2025 Ding draus macht und dafür kriegt er einfach ab jetzt schon ein bisschen mehr Geld. Es war ja auch zu lesen, dass er wohl letzten Sommer auch zum Beispiel zu Milan hätte gehen können, wo man dann mit Sicherheit direkt ein bisschen mehr Geld hätte kriegen können als hier. Und ja, dann hat er sich mit seinen Leistungen in der vergangenen Saison halt ganz, ganz sicher verdient, dass er einfach ein bisschen mehr Geld bekommt. Und wenn da dann noch eine kurze Verlängerung bei rauskommt, umso besser.
Die Diaby Army würde es auf jeden Fall freuen, wenn wir den noch möglichst lange im Team behalten.
So sieht's aus. Und dann sind wir mit den News schon fast durch. Nur noch eine ganz kleine Randinformation zum DFB-Pokal. Auslosung der zweiten Runde kann jetzt endlich stattfinden, nachdem unter der Woche noch das Schalke-Spiel nachgeholt wurde. Und zwar ist diese Auslosung für die zweite Runde am Sonntag, also wenn ihr die Folge hört, mutmaßlich vielleicht heute oder sogar schon gelaufen, die Auslosung. Und die Spiele sind dann in der zweiten Runde am 22. und 23. Dezember. Nur, dass ihr es schon mal gehört habt, muss man sich aber jetzt auch nicht so groß für frei halten, weil wir gehen mal nicht davon aus, dass es mit Zuschauern stattfinden wird.
Ja, höchstwahrscheinlich nicht.
Und damit dann rein in den Rückblick. Wir haben Folge 10 vor dem Spiel gegen Nizza, Heimspiel in der Europa League, aufgenommen. Und das war dann nach der Mittelmaß-Diskussion direkt ein Highlight mit 8 Toren, die da gefallen sind. Gehen direkt rein, Amiri 1-0 in der 11. Minute, 2-0 Alario in der 16. Das sah direkt richtig, richtig gut aus. Das 1-0 wunderschön herausgespielt über Leon Bailey, der dann den letzten entscheidenden Pass gespielt hat. Ja gut, die Nizza-Abwehr um Dante sah dann auch nicht so überragend aus, aber es war trotzdem schön rausgespielt. Und das 2-0 von Alario, über den wollten wir eh noch sprechen, da sieht man ihm sein Selbstbewusstsein an, was er in den vergangenen Wochen dann auch gesammelt hat. Gigantische Torquote, nimmt den Ball dann einfach aus unmöglichem Winkel und schweißt ihn einfach mal rein.
Er möchte aber an dieser Stelle bitte auch noch den wunderschönen Lupferpass von Julian Baumgartlinger erwähnen, der zwar wahrscheinlich nicht bei jedem Spieler dann auch da zu so einem Tor geführt hätte, aber das Gesamtkunstwerk dieses Tores meiner Meinung nach dann wirklich noch veredelt.
Definitiv habe ich mir auch extra mit aufgeschrieben. Man wirft gerade Baum ja doch des Häufigeren vor, dass er nur den Pass zum Nebenmann sucht und nicht unbedingt den Schnittstellenpass oder den Steilpass auf den Stürmer.
Aber und auch nicht zu Unrecht. Echt, muss man dazu natürlich sagen.
Die allermeisten Pässe sind das dann, glaube ich, auch tatsächlich. Aber der war wirklich schön.
Ja, der war auch, ich finde es irgendwie immer köstlich, wenn der sich mit so einer Offensivaktion einbindet. Und ja, als er ja dann mal ein Tor geschossen hat, glaube ich, merkt man das an, dass es nicht nur bei uns so ist, sondern eventuell auch bei seinen Mannschaftskameraden.
Ja, definitiv. Dann haben wir, kleiner Wermutstropfen, das 2-1 von Guiri. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. In der 31. Da war kleiner Bruch im Spiel.
So. Ich fand sogar eher ein etwas größerer Bruch. Also wir haben wirklich extrem stark angefangen. Ich war auch ein bisschen überrascht, wie schwach Nizza war, weil ich
hätte die auch mehr erwartet,
ich die eindeutig als besten Gegner in der Gruppe eingeschätzt hätte und auch als das Team, was am ehesten mit uns auf Augenhöhe konkurrieren hätte können. Komische Formulierung, ja, aber jeder weiß, was ich meine. Und dann haben wir die halt am Anfang wirklich extrem stark bespielt, nachdem wir ja sonst eher ein bisschen defensiver gespielt haben, war das wirklich offensiv auch sehr stark und dann gab es da diese Aktion, die aus einem Fehlpass im Mittelfeld resultierte. Guiri ist dann nach innen gezogen und durfte da relativ frei aus so rund 16 Metern, würde ich jetzt mal sagen, einschießen und ab dem Moment waren wir dann doch wieder verunsichert, nachdem wir uns davor richtig gut ins Spiel rein kombiniert haben und auch absolut in der Höhe verdient mit 2-0 geführt haben und es eher so aussah, als würden wir jetzt langsam nachlegen und dann war doch ein ziemlicher Bruch ins Spiel, der sich auch bis in die zweite Halbzeit gezogen hat.
Ja, das hat dann auch wirklich bis noch eine Viertelstunde in der zweiten Hälfte gedauert. 61. war dann das Tor von Moussa Diaby zum 3-1 ab da lief es dann sehr, sehr gut. Beim 3-1, die Vorlage geht an Palacios, da muss man einfach diese Grätsche nochmal hervorheben. Das sah echt richtig gut aus.
Ja, die war sehr riskant, aber die zeigt halt auch, dass wir mit Palacios, den wir ja auch schon in der letzten Folge beworben haben, sage ich mal, einen Spieler haben, in dem ich ganz viel zutraue noch, der sich da wirklich mit Einsatz in dieses Spiel reingekämpft hat, fand auch ein gutes Spiel gemacht hat gegen Nizza. Ja. Und gut, also der Großteil des Tors gehört ihm, weil Diaby steht dann frei vorm Torhüter. Wenn er den nicht macht, dann glaube ich, hätte mein Fernseher gelitten.
Den muss da wirklich nur noch reinschieben. Palacios wurde dann auch dafür belohnt. Erstes Bundesliga-Startelf-Spiel gegen Augsburg am Spieltag danach. Da sind wir aber noch nicht, weil dann hat die Effektivität ganz groß zugeschlagen. Und zwar erstmal in Person von Karim Bellarabi, der kurz nach seiner Einwechslung dann in der 79. das Ding nach einer Ecke reinschweißt. Der Ball fällt ihm vor die Füße, lässt noch kurz einen Gegner aussteigen und schießt ihn rein.
Aus der Distanz?
Aus großer Distanz sieht man gerade von Bellarabi nicht so häufig. Und weil man es nicht so häufig sieht, dachte er sich dann kurz danach, mache ich einfach direkt nochmal. Das Ding zum 5-1 wurde dann auch noch abgefälscht, muss man sagen. Aber trotzdem schön, dass er die beide einfach reinmacht.
Aber ab dem Moment wurde das Spiel auch ein bisschen wild. Danach hat Florian Würz aus so einer, ja, ich sag mal, ein bisschen wuseligen Situation im 16er in der 87. Minute noch das 6-1 hinterhergelegt und wir haben uns dann nicht nehmen lassen, auch noch einen zu kassieren. Aber ansonsten war das irgendwie ein Tag, fand ich, der irgendwie viel Spaß gemacht hat, weil Bayer wirklich sehr ansehnlichen Fußball auch gespielt hat, was man, wenn wir jetzt auch gleich zu den anderen Spielen kommen, jetzt im Moment nicht unbedingt unser Team auszeichnet, war, also wäre ein schöner Europapokalabend im Stadion gewesen, wenn wir hätten da sein dürfen und dieses Pandemie-Thema, das Corona-Thema nicht da gewesen wäre.
Auf jeden Fall, das kann man so stehen lassen. Und nach diesem Heimspiel ging es ja dann auch direkt weiter mit dem nächsten Heimspiel gegen Augsburg. Und das haben wir 3-1 gewonnen. Erstes Bundesligaspiel Palacios habe ich mir dran geschrieben, also von Beginn an haben wir schon erwähnt. Ging auch wieder gut los, das 1-0 Lucas Alario per Handelfmeter. Eigentlich hatte man den Eindruck, ja, könnte was werden. Obwohl es schon, ja.
Es war ein etwas zähes Spiel. Augsburg hat deutlich offensiver gespielt, als ich sie jetzt eingeschätzt hatte, was uns am Anfang ein bisschen entgegengekommen ist, weil wir uns auch Chancen erarbeiten konnten, aber wir waren auch ein bisschen mit diesem Pressing der Augsburger überfordert. Das Tor hat uns, glaube ich, ganz gut getan. Wir haben das dann relativ souverän runtergespielt bis zur Pause. Nach der Pause wurden wir dann wieder kalt erwischt durch einen Konter, der so absolut nicht sein muss und bei dem wir uns auch vorher schon so ein bisschen dämlich angestellt haben. Caligiuri macht dann in der 51. Minute den Ausgleich und ab dem Moment hat es dann schon wieder gestockt bei uns.
Und das zieht sich tatsächlich irgendwie so durch, wenn ich mir gerade die Spiele, die wir uns hier aufgeschrieben haben, mal so durchgucke. Da sind immer wieder so einzelne Aktionen, wo die Defensive, oder das ist ja dann nicht nur die Defensive, sondern tatsächlich irgendwie alle in der Defensivbewegung komplett ausfallen und dadurch dann so ein Bruch ins Spiel kommt. Das war in der Situation auch so und da kann man sich dann bei Lucas Alario bedanken, der mit einem Kopfball nach einer Ecke uns wieder in Führung bringt, obwohl es irgendwie in dem Spiel nicht so wirkte, als wären wir auf der Siegerstraße und eigentlich ist das die Einzelaktion von ihm, den Kopfball macht er richtig gut unter Bedrängnis rein nach dem Eckball und am Ende ist es dann Diaby, der, ich glaube, Nachspielzeit war es schon, den Ball ins leere Tor schiebt.
Ja, mit diesem Rennen gegen Amiri, was sie da gemacht haben, um den Ball ins leere Tor zu schießen, nachdem Bailey, ja, es sah so aus, als wollte er schießen, aber so ein wirklich Schuss, der im Tor angekommen wäre, war es nicht. Diaby ansonsten aber mit keinem guten Spiel gegen Augsburg, hat kurz nach der Pause eine Riesenchance auf das 2-0 liegen lassen, hat auch sonst da viele fahrige Aktionen gemacht, wirkte in dem Spiel eigentlich total überspielt. Ich habe es ihm dann am Ende gegönnt, dass er dieses Tor noch gemacht hat und in der Hoffnung, dass er dadurch ein bisschen Selbstvertrauen tankt, wurde danach auch wieder besser sein Spiel, aber das war so, fand ich in dieser Saison so der Formtiefpunkt von Diaby, den man auch schon in den Spielen davor anmerkte, dass irgendwie so diese Leichtigkeit, die er hatte, nicht mehr so ganz da war und vor allen Dingen in vielen Situationen genau die falsche Entscheidung getroffen hat, in dem Spiel halt besonders, hat er dann durch diese Aktion, die er am Ende eigentlich auch nicht mehr verbocken konnte, hat er dann doch noch sein Tor gemacht.
Ja, das kann man sehr gut so zusammenfassen. Es war Ja, es ist wirklich so. Man hat den Eindruck, dass da fehlt irgendwie so ein bisschen dieses einfach, ich gehe einfach am Gegner vorbei, was in der letzten Saison da noch da war, ist die Saison noch nicht so da. Wird aber wiederfinden, das ist halt kleine Formdelle, würde ich sagen.
Hoffen wir es.
Hoffentlich in dem Alter ganz normal und da wird er wieder rauskommen.
Und ich meine, wir blicken ja gerade zurück auf das Augsburg-Spiel. Ich fand, danach war er auch schon wieder verbessert, aber so diese ganze Lockerheit, die er teilweise in der letzten Saison hatte, wenn ich da zum Beispiel an das Spiel gegen Eintracht Frankfurt denke, was jetzt natürlich nochmal besonders herausragend war, mit seinem Dribbling, was ich da vor allen Dingen im Kopf habe. Es ist noch Luft nach oben bei ihm auf jeden Fall. Gegen Slavia Prag war bei uns insgesamt extrem viel Luft nach oben. Wir sind wieder sehr schleppend ins Spiel reingekommen, was jetzt im Moment häufiger so ist.
Peter Busch. Ja, also ich muss sagen, bei dem Spiel dachte ich, also wir sind schleppend reingekommen, ja, aber mein Eindruck von Prag war bis zur 22. Minute, da sprechen wir gleich noch drüber, verheerend. Ich dachte, okay, Gott, wie schwach sind die denn? Und man hatte so den Eindruck, da musst du eigentlich in den ersten 20 Minuten schon in Führung gehen, dafür haben wir aber zu wenig gemacht. Also das, ja, hatten das Spiel ganz eindeutig im Griff und ohne irgendwie Probleme. Es deuteten sich überhaupt keine Probleme an, aber es war auch nicht so dieser Biss da jetzt unbedingt schon in Führung gehen zu wollen. Und das rächt sich dann mit eben der genannten 22. Minute, in der dann Karim Bellarabi vom Platz fliegt für eine Grätsche, die nicht klug aussieht, aber denke ich auch nicht zwingend mit Rot bestraft werden muss an der Stelle.
Also für mich ist das nie im Leben Rot. Das ist natürlich, aus dem Live-Bild sah es so ein bisschen aus, dass es etwas ungestüm war, aber ich finde, klar, wie vom Live-Bild, was man im Fernsehen sieht, ist es natürlich auch von der Distanz nochmal was weiter weg und dafür rot geben ist einfach absolut unmöglich. Ich fand es sehr bemerkenswert, dass Peter Bosch da nachher nicht drauf eingegangen ist, dass es jetzt wirklich auch eine total krasse Fehlentscheidung vom Schiedsrichter war und sich da irgendwelche Ausreden geflüchtet ist, sondern erstens klar angesprochen hat, dass es nicht die erste dumme Aktion von Bellarabi war, weil das muss man definitiv sagen, also da überhaupt zu faulen war schon total dämlich.
Also dazu dann runterzugehen,
muss relativ robust zu faulen, also war jetzt ja nicht so ein Allerweltsfaul, das muss man auch sagen. Auch ziemlich dämlich, aber und das ist dann definitiv auch Bellarabis Schuld, aber es ist auf gar keinen Fall eine rote Karte, so sehr man Bellarabi dafür kritisieren muss.
Nee, das kann man auf jeden Fall so festhalten und aber Peter Bosch nach dem Spiel, ich mag diese Pressetermine von Peter Bosch nach solchen Niederlagen sehr gerne, weil er spricht einem schon irgendwie aus der Fanseele. Man merkt ihm richtig an, wie es ihn einfach anpisst, dass es, dass da sowas bei rumkommt und dass so eine Aktion dann irgendwie das ganze Spiel versaut und weil man das ja eigentlich im Griff hatte, nicht in Führung gegangen ist und das also wirklich aus jeder Pore spricht ihm dann auch dieses, boah, das pisst mich an, dass wir das hier nicht besser geregelt haben. Und eigentlich war da ja dann auch noch der Punkt drin, weil wie gesagt, Prag war wirklich nicht gut. Es war ein absolut unansehnliches Spiel nach dieser roten Karte, weil wir in Unterzahl waren, wollten da irgendwie noch mit durchkommen, dass wir halt in Unterzahl zumindest den Punkt holen, vielleicht mal einen Konter fahren können. Und Prag konnte offenbar einfach nicht mehr in der Offensive zeigen, als da zustande gekommen ist. Dann ist die 80. Minute Eckstoß und Tor für Prag von hässlich aufgeschrieben, Ola Jinka. Ja, und damit war das Spiel dann entschieden, dass wir eben keinen Punkt holen.
Na, damit war das Spiel noch nicht entschieden, weil kurz vor Schluss hatte Amiri ja dann doch nochmal die
Großchance. Stimmt, die Großchance kam noch.
Ja. Die allerdings auch nicht verdient gewesen wäre. Also es war von uns ein schlechtes Spiel, auch wenn man mit reinspielt, dass wir die ganze Zeit in Unterzahl waren. Also auch wenn man das berücksichtigt, war es von uns wirklich ein schlechtes Spiel. Und wenn wir mal ein bisschen früher versucht hätten, Gas zu geben, dann hätte da auch, glaube ich, ein Sieg drin sein können. Auch wenn, das muss man ja auch sagen, wir mit einer B11 gespielt haben, weil Peter Bosch nicht zu Unrecht da rotiert hat aufgrund der hohen Belastung, die in den aktuell ansteht und auch in den nächsten Wochen noch anstehen wird. Fand ich sehr sinnvoll. Hat natürlich die Bellarabi-Aktion dann auch konterkariert, weil wir dadurch dann zumindest mit den Spielern, die dort gespielt haben, noch einen höheren Aufwand betreiben mussten, weil wir einer weniger auf dem Platz waren. Dementsprechend gleich doppelt dämlich, dass er da vom Platz geflogen ist. Und ja, es war einfach ein ganz furchtbares Fußballspiel. Es war so unfassbar langweilig.
Positiv noch festhalten kann, ist vielleicht die Leute, die reingekommen sind. Also an erster Stelle denke ich da dann zum Beispiel an Tah und Dragovic, die in dem Spiel durchaus gezeigt haben, dass sie den Laden dicht halten können. Klar, kein Riesengegner, muss man sagen, aber in Unterzahl dann die Defensive so stabil zu halten, fast ohne Spielpraxis, das sah gut aus, aber offensiv ging da natürlich wenig bis nichts.
Und ein Tor haben wir natürlich trotzdem kassiert, es war aber ein unfassbar langweiliges Spiel, also da bin ich tatsächlich vom Fernseher fast irgendwann weggenickt. Spektakel gab es da nicht, im Spiel gegen Augsburg auch nicht, und nach dem Spiel hat Peter Bosch dann auch so durchblicken lassen, dass dieser Spektakelfußball oder der Fußballstil, den er eigentlich am liebsten hat, viel Offensive, versuchen vor allen Dingen Torchancen zu kreieren und dafür eventuell mal defensiv ein wenig offener zu stehen, natürlich mit in einer Balance, aber vor allen Dingen einen offensiven Spielstil mit viel Ballbesitz zu spielen, dass er davon ein bisschen abgerückt ist und die Spielphilosophie vor allen Dingen aufgrund des Personals, aufgrund der aktuellen Situation mit hoher Belastung und weniger Kreativspielern und noch nicht so komplett eingespielten Mannschaft durch die Abgänge von Volland und Havertz, dass er davon ein bisschen abgerückt ist. Ja, das hat man dann auch wieder gegen Freiburg gesehen. Das Spiel war zwar relativ torreich, aber jetzt auch kein Offensivspektakel von uns.
Nee, das, also genau, Peter Bosch hat es angesprochen, man sieht es dem Spiel halt auch deutlich an. Es ist viel weniger vertikal, viel mehr mal lieber Ball halten, doch nochmal hintenrum, eher kein Gegentor kassieren. Ich kann es auch nachvollziehen, also die Begründung erschließt sich einem ja. Kai Havertz fehlt da einfach als der zentrale Spieler, der er letzte Saison für dieses Spiel war. Und dementsprechend kann man das nachvollziehen, dass man da jetzt, ja, einfach andere Prioritäten setzt. Vielleicht auch was er aus seiner Zeit in Dortmund gelernt hat. Da hat man ihm ja vorgeworfen, ein One-Trick-Pony zu sein, dass nur diesen Spielstil, und wenn das nicht funktioniert, dann gehen wir halt mit fliegenden Fahnen unter. Das wird er diese Saison definitiv nicht so zulassen.
Ja, wir haben es ja auch selber ein bisschen von ihm gefordert in der letzten Folge, dass man gewisse Anpassungen vornehmen muss. Und ich würde sagen, da können wir auch gleich, nachdem wir die anderen beiden Spiele diskutiert haben, nochmal kurz drauf eingehen, inwieweit das dem aktuellen Spielermaterial denn auch vielleicht entgegenkommt. Wir haben aber auch gesagt, dass dieser Kreativspieler ja auch einfach nicht so wirklich da ist. Ich setze da zwar weiterhin, wie ich letzte Folge auch schon gesagt habe, hohe Hoffnungen oder hohe Erwartungen in Florian Wirtz, die vielleicht jetzt nicht direkt konstant für einen 18-Jährigen beziehungsweise noch 17-Jährigen erfüllbar sind, aber langfristig setze ich da schon hohe Erwartungen rein. Aber ansonsten haben wir halt in der zentrale wenige Kreativspieler, die halt wirklich das, was Havertz und davor auch ein Julian Brandt für uns gemacht haben, ersetzen können. Und ja gut, deswegen kann ich das auch absolut nachvollziehen, auch wenn es natürlich als Zuschauer erstmal so ein bisschen weniger den Unterhaltungseffekt fördert.
Ja, und der Unterhaltungswert des der Anfangsphase gegen den SC Freiburg Auswärtsspiel im Breisgau war auch sehr, sehr gering, weil wenn man in der dritten Minute schon von einem Herrn Höhler einen eingeschenkt kriegt, dann weiß man, das wird hier irgendwie kein geiler Tag in Freiburg, weil das auch, das hat Peter Bosch ja gesagt, es ist immer sehr unangenehm in Freiburg, weil die sehr diszipliniert tief stehen können, sehr geschlossen verteidigen, die Räume eng machen und auch einfach giftig und eklig spielen. Das geht an der Seitenlinie bei Christian Streich los und das überträgt er auch immer schön auf seine Spieler. Und wenn du dann in der dritten Minute schon ja quasi wehrlos das 1-0 kassierst, weil da war wirklich überhaupt keine Gegenwehr, muss man an der Stelle leider auch mal Tabsoba negativ herausstellen. Das sah ganz schlecht aus. Und es ging dann weiter, wieder 22. Minute, Déjà-vu vom Spiel davor, die rote Karte gegen Sven Bender, die glücklicherweise aber dann auch noch zurückgenommen wurde, weil das auch definitiv keine rote Karte war, weil er auf jeden Fall nicht letzter Mann war. Aber auch da liefen wir schon wieder hinterher am eigenen 16er und das hätte sehr gefährlich werden können. Also das Foul mit der gelben Karte war dann verdient, die gelbe Karte dafür zu kriegen. Mit Rot wäre das Spiel halt gelaufen gewesen. An der Stelle muss man mal sagen, gut, dass es den Video Assistant Referee gibt, weil das war definitiv eine Fehlentscheidung, da rot zu zeigen.
Man muss auch sagen, dass wir vorher ja auch noch Glück hatten, dass noch nicht ein zweites Tor gefallen ist. Bei der Aktion, wo Schmid dieses Volley-Tor geschossen hat, lag ja vorher eine Abseitssituation vor. Also wir haben wirklich in den ersten Minuten gespielt, als wären wir einfach nicht auf dem Platz. Und das hat sich eigentlich so weitergezogen, bis wir wirklich
Betteln um Gegentore in der Anfangsphase, ja.
Bis wir wirklich aus dem Nichts und nach einem extrem groben Fehler von Höfler, nicht Höhler, sondern Höfler, die spielen ja beide bei Freiburg, der einen Fehlpass in den 16er zu Alario gespielt hat, den der dann auch aus relativ spitzem Winkel gut verwertet.
Ja, Alario macht das gut, wie er da reingeht, wie er den Pass holt, der natürlich, der war schon katastrophal, der Pass, aber du musst dann natürlich als Stürmer trotzdem da sein und dir den Ball holen und reinschießen, ja.
Also die Bezeichnung aus dem Nichts war wie gemalt für dieses Tor und danach legt Alario auch nochmal nach, macht das 2:1 in der 42. Minute nach einer Ecke oder nach einem Freistoß.
Standardsituation, ich bin mir gerade auch nicht sicher, ob es eine Ecke oder.
Nein, ich bin beim falschen Spiel. Das war die schöne Ablage von Lars Bender von der Seite. Also wirklich wunderschön, ja. So ein bisschen halb in den Rückraum abgelegt und Alario kickt den mit dem Innenpfosten rein. Das war wirklich ein sehr starkes Tor. Und ab dem Moment waren wir dann eigentlich ganz gut im Spiel. Und ich war echt überrascht, dass wir gegen Freiburg, die wirklich sehr wenig Gegentore ja auch zu Hause zulassen und wo wir auch häufiger in der Vergangenheit unentschieden gespielt haben, dass wir da so gut zurückgekommen sind, war dann schon gut. Aber man muss sagen, es hat halt so ein bisschen auch daran gelegen, dass Freiburg uns dieses erste Tor geschenkt hat und wir dadurch so ein bisschen Selbstvertrauen gewonnen haben, weil bis dahin war es wirklich ein ganz, ganz düsterer Auftritt.
Ja, das war ein Türöffner, der uns in das Spiel zurückgeholt hat. Dann, wie wir zurückgekommen sind, fand ich auch sehr stark, weil, ja, das war wirklich so, nach den ersten 20 Minuten, 25 Minuten hatte man eine, oh, das wird hier heute ganz, ganz, ganz düster und das ist jetzt so ein Rückfall, unglückliche Niederlage gegen Prag und dann verlierst du das nächste Bundesligaspiel, dann kann sich das auch schon ganz schnell wieder in so eine Formkrise drehen. Das sah dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr danach aus, die ich leider nicht mehr gucken konnte, deswegen darfst du da gerne
durchführen. Ja, ich möchte nur nochmal auch zur ersten Halbzeit, also es war, glaube ich, das erste Mal diese Saison, ich habe gemerkt, dass mich die Spiele so ein wenig etwas weniger emotional packen, wenn man jetzt wirklich nur noch vom Fernseher den Bayer guckt, aber in dem Spiel bin ich wirklich irgendwann einfach ausgerastet und ich glaube, meine Nachbarn werden mich gehört haben, als ich dann wirklich einmal richtig rumgeschrien habe und dann, habe ich, glaube ich, ein neues Spieltagsritual initiiert, indem ich mir mein Kirsten-Trikot angezogen habe und wir danach tatsächlich das Spiel gedreht haben. Ja, in der zweiten Halbzeit waren wir dann deutlich besser, es ging auch mehr nach vorne, wir haben nicht diesen großen Offensivfußball gespielt, eher so ein bisschen mitbedacht, würde ich jetzt sagen. Das 3-1 fiel dann durch Amiri mit einem sehenswerten Distanzschuss, was jetzt, nachdem man so zum Beispiel das Nizza-Spiel auch nochmal ins Gedächtnis ruft, auffällt, dass wir jetzt auch häufiger mal aus der Distanz abziehen. Vor allen Dingen Leon Bailey versucht es sehr häufig mit der Brechstange, da wird irgendwann hoffentlich auch mal wieder einer reinfallen. Der schießt auch extrem viel aus der Distanz. Bei ihm war es noch nicht von Erfolg gekrönt, bei Amiri und Bellarabi jetzt schon. Trotzdem wurde es danach nochmal spannend. Nils Petersen eingewechselt, macht sein obligatorisches Joker-Tor. Das war auch einigermaßen gut gespielt von Freiburg. Wir stehen da zwar ein bisschen unsortiert, aber das war schon ordentlich herausgespielt. Allerdings wurde es dann nicht wirklich knapp, weil kurz danach Jonathan Tah mit einem schönen Kopfball nach der Ecke uns 4:2 in Front bringt und wir dieses Ergebnis dann auch problemlos halten konnten bis zum Schlusspfiff und dann insgesamt doch einen gelungenen Sieg mit einer deutlichen Steigerung in der zweiten Halbzeit gesehen haben.
Und auch gerade Jonathan Tah gönnt man es halt auch sehr. Man hat auch beim Torjubel gesehen, dass auch seine Mitspieler sich da sehr viel gefreut haben. Schießt eh nicht so viele Tore, wurde dann in dem Spiel eingewechselt und macht die Bude, die den Deckel drauf gemacht hat.
Und sah beim Gegentor davor auch nicht wirklich gut aus. Also wird eingewechselt und kurz danach fällt das Gegentor, wo er auch ein bisschen unglücklich aussieht. Deswegen war es schon ganz gut, dass er das da wieder repariert und wir dann insgesamt im Spiel auch, fand ich, verdient gewonnen haben, auch wenn Freiburg sich zu Recht geärgert hat, dass sie da in der ersten Halbzeit das Spiel aus der Hand gegeben hatten. Weil ich glaube, wenn die da vor der Pause das 2-0 nachlegen, dann wäre es wahrscheinlich nicht dazu gekommen, dass wir da nochmal zurückgekommen wären, so wie wir uns da präsentiert haben. Also wir waren wirklich nicht anwesend in den ersten 30 Minuten und auch das hat Peter Bosch nach dem Spiel ganz klar angesprochen, dass das nicht sein kann, dass wir so in Spiele starten, selbst wenn wir wirklich in diesem 3-Tages-Takt Spiele absolvieren müssen, dann muss man trotzdem mental wach sein am Anfang eines Spiels und das hatte eher sowas wie lockeres Kicken mit Freunden,
was ja. Aber genau die Ansage scheint bei seinen Spielern angekommen zu sein, weil nach der langen Auswärtsreise nach Israel, wo es dann gegen Hapoel Beersheva ging, fünfte Minute Leon Bailey 1-0, sehr, sehr schön rausgespielt, sah auch sehr einfach aus, da hatte ich auch in der Anfangsphase den Eindruck, dass das irgendwie sehr leicht wirkt, alles gegen die. genau, Steilpass auf Leon Bailey, der jagt das Ding rein. Keeper sieht dann am Ende nicht so gut aus, aber ist auch einfach sehr, sehr stark abgeschlossen. Und ja, ich war vom Start ins Spiel positiv überrascht, dachte, okay, das sollte laufen hier, wir haben auch das frühe Tor gemacht, anders als gegen Prag, müsste funktionieren. Und dann kam Akolaze, muss man sagen. Also 1-1 fiel nach einem Katastrophenpass von Wendell, der irgendwie Richtung Dragovic, aber wirklich auch nur ganz grob Richtung Dragovic den Ball zurücklegen wollte. Gegner kommt dazwischen, dann der Pass rüber auf die andere Seite zu Akolaze. Da sieht dann auch Jonathan Tah, gerade eben haben wir ihn zurecht gelobt, hier muss man ihn, das Gegentor muss man ihm irgendwie fast, also gut, der Wendell-Fehlpass war vorher, aber da geht dann auch eine ganze Menge auf Jonathan Tahs Konto bei dem Gegentor.
Das war eher so Begleitschutz, was
ja. da also vor allem hatte man den Eindruck, okay, den hat er eigentlich, da schirmt er den Weg zum Tor ab und dann ist das irgendwie eine halbe Bewegung von Akolaze und plötzlich ist Tah wieder 5 Meter weg und Jedwai kann auch nur noch hinterherlaufen, weil er vorher schon offensiv stand auf der Seite. Dann ist er gut reingeschossen und dann geht's weiter mit dem 2-1, wieder Akolaze. Einwurf von Bircheva war das, glaube ich. Den nimmt er mit der Hacke mit um Dragovic rum, der dann versucht hinterher zu laufen, versucht noch seinen Körper dazwischen zu werfen und es sieht
also slapstick-mäßig hinfällt. Ja,
es sieht aus wie so ein Kreisliga-Verteidiger, der doch ein Bier mehr hatte am Abend vorher als dachte und ja. Dann ist die Situation leider damit noch nicht vorbei, sondern dann kommt noch der andere Innenverteidiger mit Jonathan Tah ins Spiel. Der auch sehr einfach ausstehen gelassen wird. Und dann ist Akolaze auch schon alleine vor Radetzky, den er dann auch noch aussteigen lässt und das Ding dann ja einfach reinschieben kann. Das sah generell sehr schlecht aus. Von das vorne stimmt. Bis hinten, die ganze Aktion.
Wir haben dann trotzdem vor der Halbzeit noch den Ausgleich gemacht nach einer Ecke. Wir sind mittlerweile sehr Standardstart geworden.
Das ja, ich weiß nicht, ob das Teil des Plans von Peter Bosch ist. Falls ja, ist natürlich perfekt, wenn man davon ausgeht, okay, die Kreativität, um uns aus dem Spiel viele Chancen zu erarbeiten, fehlt uns ein bisschen, setzen wir mehr auf Standards. Falls das der Plan ist, funktioniert es wunderbar, weil wenn man jetzt hier wieder 5 Spiele durchgeht, dann hatten wir da echt einige Standardtore bei. Das Tor zählt nicht für Tinjetwa, obwohl der Kopfball sehr gut war, aber das Eigentor danach sieht natürlich, ja, da sieht der Kollege Dodia sehr blöd aus, aber kann er auch nicht so viel machen, weil der Ball wird noch gut gehalten vom Keeper, prallt ihm dann direkt vor den Kopf, er versucht ihn noch am Pfosten vorbeizulenken und dann geht er vom Innenpfosten rein. Ja.
Ja, so Eigentore von unseren Gegnern habe ich dieses Jahr auch noch vermisst, nachdem wir da letztes Jahr so gesegnet, oder letztes Jahr ist ja falsch, in der letzten Saison so mit gesegnet waren.
Ja, und nach dem 2-2 ging das Spiel dann wieder in die richtige Richtung in der zweiten Hälfte. Das 2-3 von Leon Bailey, 75, der hat ein richtig gutes Spiel gemacht, muss man auch sagen. Also für den hat sich die...
Auch von Peter Bosch explizit nochmal gelobt für die ja. Leistung, auch wenn er da auch wieder nach dem Spiel den Finger in die Wunde gelegt hat, aber hat Bailey explizit gelobt und ich glaube, das könnte dem Jungen auch gut tun, weil... der ja noch nicht so reingekommen ist in die Saison und er spielt, ja, weil die
Alter... Der Start in die Saison mit seinem längeren Jamaika-Aufenthalt rund um die Usain Bolts Coronavirus-Infektion und bis er dann wieder aus der Quarantäne zurück in Leverkusen war, dann ohne Mannschaftstraining in die Saison gestartet, also der Saisonstart kam dann ohne, dass er irgendwie mit der Mannschaft trainiert hat. Ja, war ein sehr schwieriger Start in die Saison, aber das Spiel wirkte jetzt so, als wäre er jetzt auf einem Fitnesslevel und auch auf dem spielerischen, also einfach spielerisch so in Form, dass er uns richtig weiterhelfen kann.
Und dann haben wir nach diesem Tor, wo es natürlich ein bisschen verwirrend war, dass irgendwie erstmal keiner so richtig gejubelt hat und irgendwie auch vorm Fernseher zumindest nicht ganz klar war, ob das Ding jetzt zählt. Was es dann glücklicherweise getan hat, haben wir auch noch ein richtig schönes Tor geschossen, nämlich schön rausgespielt über die rechte Seite. Diaby legt dann sehenswert zurück auf Florian Wirtz und der schiebt auch eiskalt ein, sodass wir am Ende da auf dem Papier doch noch ganz souverän mit 4-2 gewonnen haben, aber glaube ich insgesamt, ich konnte leider am Anfang nicht alles sehen,
Aber insgesamt war es nicht so überzeugend. Also wie gesagt, in der Anfangsphase dachte ich, oh, das wird easy hier. Dann ist man da, wie ich vorhin schon mal sagte, diese defensiven Zusammenbrüche, die dann irgendwie uns zwischendurch mal wieder ereilen, die haben uns dann da echt zurückgeworfen. Dann wirkte es phasenweise echt sehr, sehr anstrengend, sich das anzugucken, weil nicht so viel nach vorne ging, wie man den Eindruck hatte, sollte gegen diese Mannschaft funktionieren. Gut, genau. Im Prinzip ab dem Moment, wo du dann einschalten konntest, lief es dann deutlich besser. Und dann ist am Ende, das ist auch ein Spiel, da wird man in ein paar Wochen, geschweige denn Monaten, nicht mehr groß was drüber verlieren, weil wir haben es einfach 4-2 gewonnen. Es war ein verdienter Sieg, es war kein sehenswertes Spiel. Da klingt das Ergebnis 4-2 vielleicht sogar besser, als es war. Wir können da vielleicht jetzt auch nochmal kurz so einen Strich drunter machen unter die ersten Europa-League-Spiele, weil wir haben jetzt gegen jeden Gegner einmal gespielt.
Und ich glaube, das sollte überhaupt kein Problem sein. Da können wir es kurz machen, in dieser Gruppe weiterzukommen.
Ja.
Daran habe ich auch nicht gezweifelt, nachdem wir da ärgerlich gegen Slavia Prag verloren haben, weil Slavia Prag einfach so unfassbar schlecht war. Also wenn wir in dieser Gruppe nicht weiterkommen und eigentlich auch wenn wir in der Gruppe nicht Erster wären, wäre das
ja, absolut. Wir sind jetzt nach 3 Spielen Erster. Zweiter ist eben Slavia Prag, die irgendwie nur gegen uns gewinnen konnten, weil da halt fast 70 Minuten Unterzahl auf unserer Seite zu Buche stehen. Und ja, auch gegen Beersheba und gegen OGC und gegen Nizza waren es ja eindeutige Siege. Da darf nichts anbrennen und da
muss Gruppensieger werden. Und das Gute daran ist, dass ich finde, dass man in diesen Spielen halt, wie Peter Bosch das bisher auch gemacht hat, wirklich absolut rotieren muss. Und gerade in der Defensive haben wir ja wirklich eigentlich noch eine komplette zweite Reihe. Die muss dann da auch rankommen, dass wir unsere Belastungsmanagement oder Belastungssteuerung, wie man es so schön sagt, die muss da stattfinden und das sollte dann hoffentlich auch die Spieler in der zweiten Reihe anspornen, sodass wir da hoffentlich auch wenig auf unsere Stammkräfte setzen müssen. Ich finde, Peter Bosch macht das bisher ganz gut und wir wollten ja jetzt auch allgemein nochmal darüber reden, wie das so insgesamt läuft mit dieser Abkehr von dem Spektakelfußball, auch wenn er natürlich nicht immer so stattgefunden hat, aber von diesem Ziel, so ein Spektakelfußball und ein sehr offensives Spiel in den Matchplan zu integrieren, dass das so ein bisschen weg ist. Das hat man ja definitiv auch schon gemerkt, weil wir deutlich abwartender spielen, deutlich weniger Risiko eingehen und uns eben auch deutlich weniger Torchancen, auch wenn im Vergleich zu den ersten Bundesligaspielen da auch trotzdem eine Steigerung stattgefunden hat. Aber wir spielen uns deutlich weniger Torchancen heraus, wie das denn zu sehen ist. Ich fange da einfach mal an und finde, dass es definitiv auch ein Zuschneiden auf unser Personal ist. Weil Alario, klar, der ist jetzt derjenige, der uns in den letzten Spielen wirklich durch seine Effizienz viele Siege gesichert hat und wir lesen das ja auch bei Twitter, dass da eine hohe Begeisterung auch da ist, dass wir diesen Spieler haben, dass der wirklich auch stark ist, dass so ein bisschen auch, sage ich jetzt mal, gesagt wird, und der war bei Peter Bosch nur dritte Wahl. Ich finde aber nicht desto trotz, dass man sieht, warum er bei Peter Bosch eben eher die dritte Wahl war, weil das Spiel, was Peter Bosch spielen möchte, funktioniert halt mit Alario nicht so gut, weil Alario einfach seine Stärken schon immer im Abschluss hatte. Er ist kopfballstark, also obwohl er jetzt ja nicht so ein Riesenstürmer ist, ist er wirklich kopfballstark und er ist auch wirklich abschlussstark, aber er zeichnet sich halt sonst im Spiel halt nicht durch hohe Einbindung ins Passspiel, durch Aufreißen von irgendwelchen Räumen aus, sondern er ist halt vor allen Dingen so ein typischer Knipser, der da ist, wenn man ihn braucht. Und ich finde, dass dieses abwartende Spiel auf ihn auch viel besser angepasst ist, weil er halt wirklich weniger im Pressing machen muss, weniger im Aufbauspiel machen muss, indem er sich irgendwie fallen lässt und deswegen kommt ihm dieses System natürlich auch entgegen, weil die Tore hat er auch vorher schon gemacht, nur da hat er halt weniger gespielt.
Ja, das kann man glaube ich, ja genau, das ist genau das, was wir auch gesagt haben beim Vollhandabgang, ist halt ein ganz anderer Spielertyp. Muss man dementsprechend auch anders das Spiel drauf zuschneiden. Ist kein Spieler, der sich ständig zurückfallen lässt ins Mittelfeld, der sich die Bälle von da holt, der irgendwie den Ball selber nach vorne dribbelt oder ihn dann weiter verteilt, sondern der steht halt an der Abseitslinie, hat die direkten Duelle mit den Innenverteidigern und wenn es dann drauf ankommt, gewinnt er die und schießt den Ball rein. So, das ist klassischer Strafraumstürmer und das macht er richtig gut. Das, wie du gesagt hast, hat er auch die letzten Jahre schon gut gemacht, wenn er die Chancen hatte, hat er sie deutlich mehr genutzt, als das dann zum Beispiel an Kevin Volland getan hat und das ist einfach sein Spiel und wenn wir darauf spielen, sieht man ja auch, wir sind die Spiele gerade durchgegangen, dann ist die Torquote einfach echt richtig gut. Hat ja auch Peter Bosch irgendwie selber gesagt, wenn das so läuft, dann macht er 68 Tore in der Saison. Man muss jetzt sehen, wie das weiterläuft, wie viel Spielanteile kriegt Alario, wie sieht das dann mit Patrick Schick aus, ändern wir da vielleicht doch nochmal ein bisschen was. Ich finde aber auch, dass das in der Reihe hinter Alario quasi sich ganz gut macht. Wir haben da jetzt seit der letzten Folge mehr Palacios gesehen. Von Amiri sieht man schon deutlich mehr, finde ich. Die machen das beide eigentlich ganz gut. Die scheinen ganz gut in diesem System klarzukommen, ohne da jetzt groß mit kreativen Freiräumen irgendwie das ganze Spiel auf sich lasten zu haben, sondern die finden sich da eigentlich ganz gut ein.
Ich finde vor allen Dingen, jetzt hat ja Arangis gefehlt, der ja auch zwar aus der Tiefe so ein bisschen, aber auch so ein Aufbauspieler ist, also der das zumindest kann und Baumgartlinger halt eigentlich nicht. Also ja. Baumgartlinger hat zwar auch mal Spiele, wo er nach vorne was ganz gut spielt, aber er ist halt vor allen Dingen so dieser Spieler, der wirklich Ruhe reinbringt, ja, der seine defensiven Aufgaben verrichtet und dann
genau, in der Doppel-Sechs einfach eher der defensive Part, der dann
den Querpass
sucht und absichert, Bälle wiederholt und dann halt, wenn er den Ball hat, eher auf zum Beispiel einen Nebenmann wie Arangis abspielt, genau.
Und Amiri ist halt eben eher nicht dieser kreative Spieler. Der hat zwar auch das Dribbling, dass er wirklich durch Einzelaktionen was spielen kann, aber dieses Aufbauspiel, dass er da wirklich so viele Bälle in die Schnittstellen spielt, wirklich den Ball an sich reißt und das Spiel irgendwie aufbaut, das ist er einfach nicht. Und ihm, finde ich, kommt vor allen Dingen entgegen, dass wir jetzt häufiger den Abschluss suchen, dass er so ein bisschen nicht wirklich als Zehner, also nicht in dieser Art Spielmacher, davon ist man ja heute sowieso weg, dass es da so einen Spielmacher gibt. Aber auch Kai Havertz hatte ja eher so eine kreative Rolle mit sehr vielen Freiräumen, hat Räume aufgerissen, hat dann immer wieder den Pass zum Mitspieler gesucht, hat ganz unterschiedliche Funktionen ausgefüllt. Amiri hat das teilweise auch versucht. Also zumindest hatte man das Gefühl, dass es so sein sollte. Mittlerweile ist es eher so, dass Amiri selber häufiger aus dieser Position hinter Alario in Freiräume nach vorne läuft, wie das zum Beispiel bei dem Tor gegen Nizza der Fall war. Ja,
oder auch bei anderen Chancen, die er noch hatte, wo er dann auch wirklich einfach den Steilpass kriegt, nach vorne durchstartet und halt quasi um Alario rum sozusagen für Gefahr sorgt.
Genau, so ein bisschen so ein Hybrid, würde ich jetzt mal sagen, aus so einer hängenden Spitze und eben so einem offensiven Mittelfeldspieler, aber eben nicht aus diesem kreativen Spieler, weil da muss man jetzt sagen, natürlich, das hat Kai Havertz auch gemacht, dass er diese Läufe in die Tiefe hatte. Aber was Amiri jetzt halt zugutekommt, ist, dass wir deutlich mehr aus der Distanz schießen. Da ist zum Beispiel dieses Tor gegen
Freiburg.
Gegen Freiburg ist so entstanden und auch ansonsten ziehen wir halt mehr ab. Dadurch müssen die Spieler, die vorm 16er sind, halt auch wirklich direkt attackiert werden und können dann vielleicht auch mal den Freiraum nutzen, indem der Verteidiger was näher dran ist, dann an dem vorbeizugehen. Das heißt, dieses in die Tiefe gehen von Amiri wird dadurch auf jeden Fall gefährlicher und dadurch, dass er jetzt häufiger mal schießen kann, es ist ja auch schon bei Hoffenheim eine seiner Stärken oder auch in der deutschen U-Nationalmannschaft eine seiner Stärken gewesen, halt wirklich mal aus der Distanz zu schießen und ich glaube, das kommt ihm auf jeden Fall entgegen. Ich möchte aber auch sagen, man muss sich jetzt unsere letzten Gegner angucken. Nizza war zwar auf dem Papier, fand ich, eine gute Mannschaft, aber auf dem Rasen sehr schwach und Augsburg, Slavia Prag, Freiburg und Hapoel Beersheba sind meiner Meinung nach kein Maßstab, ob diese Taktik dann wirklich auch aufgeht, wenn wir jetzt wieder gegen stärkere Gegner spielen, wie im nächsten Spiel gegen Gladbach. Das muss man erstmal abwarten, weil dass ein Alario da die Kopfballduelle nach Ecken gewinnt, dass wir so aus 1-gegen-1 Situationen dann wirklich solche Abschlüsse immer hinkriegen, das könnte gegen stärkere Gegner auch wieder schwieriger werden. Und vor allen Dingen, dass unsere Defensive einigermaßen sicher steht. Wir haben trotzdem noch relativ viele Gegentore jetzt kassiert. Kein Spiel zu null.
Ja, und man muss auch sagen, also wir haben ja darüber gesprochen, das sind so viele Riesenpatzer, so viele Einladungen an den Gegner. Das frühe 1-0 für Freiburg, die beiden Tore von Beersheba, die so gefallen sind, das 1-1 von Caligiuri für Augsburg, das erste Nizza-Gegentor. Das sind so viele Szenen, wo wir einfach daneben stehen und uns nicht wehren. Und wenn das dann gegen andere Gegner passiert, dann nutzen die das wahrscheinlich genauso effektiv aus, vielleicht sogar noch effektiver, wenn uns das wegen mehr Druck dann öfter passieren sollte, was wir nicht hoffen wollen. Und dann sieht das anders aus. Aber klar, erstmal für die aktuelle Personalsituation und bei den Gegnern, die wir hatten, hat das wunderbar funktioniert.
Und da fand ich das auch absolut die richtige Herangehensweise, aber man hat teilweise auch gemerkt, wenn wir in Rückstand waren, haben wir uns dann doch irgendwie schwer getan. Und deswegen, Alario ist einer, der uns jetzt sehr stark auf den Weg gebracht hat in diese in diese gute Form. Aber ich würde trotzdem jetzt nicht davon ausgehen, dass Alario jetzt der Heilsbringer unserer kompletten Saison ist, sondern ich glaube schon, dass auch Patrick Schick da sehr wichtig für uns sein wird, weil wieder diese Spiele kommen werden. Ich könnte mir vorstellen, dass es direkt jetzt gegen Gladbach der Fall ist, auch wenn da natürlich fraglich ist, ob Schick da spielen kann, wo wir selber vielleicht auch mal wieder mehr Initiative zeigen müssen und uns auch mehr Torchancen herausspielen müssen, weil das war ja zum Beispiel gegen Slavia Prag, gut, da waren wir in Unterzahl, aber eigentlich auch der Fall und da kam sehr, sehr wenig. Gut, da musste aufgrund der Belastungssteuerung Lario auch zur Halbzeit raus, aber ich bin mal gespannt, wie das jetzt gegen stärkere Mannschaften, gut, wenn wir die nächsten Spiele angucken, ist da Gladbach natürlich ein absolutes Topspiel jetzt morgen, aber danach...
Ja, aber wir können ja eigentlich an der Stelle direkt in den Ausblick gehen. Sonntagabend, also unserer Zeit gerade Aufzeichnung am Samstag, also morgen Abend 18 Uhr das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach, die unfassbar stark in Form sind. Die haben in den letzten 10 Spielen nur gegen den BVB verloren, 3-0. Das ist aber auch schon echt lange her. Das ist, glaube ich, 9 Spiele her oder wenn nicht sogar tatsächlich das 10. letzte Spiel, was sie hatten. Ansonsten 5 Siege, 4 Unentschieden. Und da sind dann halt auch diese Champions-League-Spiele gegen Real und gegen Inter dabei, die da mit reinfallen.
Ja,
und
die fehlen vor allen Dingen die letzten 3 Spiele sind halt sehr beeindruckend. Also gegen Real hätten sie ja eigentlich gewinnen müssen, haben das dann irgendwie am Ende aus der Hand gegeben, aber spielen 2-2 gegen Real Madrid, auch wenn die im Moment nicht ganz so formstark sind, ist es natürlich eine Riesenleistung. Gegen Leipzig, die jetzt vor dem Spiel Dortmund gegen Bayern Tabellenführer in der Bundesliga sind, haben sie 1-0 gewonnen und dann gewinnen sie 6-0 gegen Schachtar Donetsk. Also das ist auch eine richtige Hausnummer. Das heißt, die kommen mit einer absoluten Form hierhin, zu uns. Und wir sind zwar auch, was die Ergebnisse angeht, gut in Form, aber in dieser Dominanz, wie die Gladbach vielleicht gespielt hat, sind wir nicht in so einer Form. Und ich glaube, das wird nochmal eine ganz andere Herausforderung für uns. Vor allen Dingen für unsere Defensive, aber eben auch, ob wir da wirklich imstande sind, eine Effizienz an den Tag zu legen, wirklich die wenigen Torchancen, die wir uns erarbeiten, falls wir wieder sehr passiv spielen oder passiver spielen, dass wir die dann auch wirklich nutzen können. Wir haben euch auch gefragt, was ihr so von dem Spiel erwartet und möchtest du es einmal kurz?
Ja, ich würde es einmal kurz vorlesen. Die Lara hat uns geantwortet: Ich bin irgendwie etwas angespannt, das geht uns auf jeden Fall schon mal genauso. Gladbach ist eine gute Mannschaft, aber vielleicht sind sie zu selbstbewusst nach dem 6-0 und verhauen dann. In Klammern, das würde uns passieren und da hat Nils sich auf jeden Fall schon komplett wiedergefunden und ich würde das auch so unterschreiben. Wenn uns es unter der Woche so ergangen wäre, dass wir da so ein glanzvolles Schützenfest gefeiert hätten, dann könnte man schon schwer davon ausgehen, dass es am Wochenende wieder einen vorn Latz gibt.
Ja, ich würde jetzt trotzdem nicht darauf bauen, weil ich finde erstens, dass Gladbach mit Marco Rose einen sehr guten Trainer hat, der es hinkriegt, die Mannschaft auch wirklich auf jedes einzelne Spiel sehr passgenau einzustellen.
Ja.
Und ich glaube, dass die auch gut auf uns eingestellt sind. Dann haben die natürlich eine sehr starke Offensive, vor allen Dingen vorne mit Player und Thuram.
Ja, und man muss auch sagen, das ergänzt sich halt irgendwie ganz gut. Player hat jetzt 3 Hütten gegen Donetsk gemacht. Davor war es Thuram mit seinen 2 Toren gegen Real. Da kommt viel zusammen. Dann sind da noch Jonas Hoffmann, Patrick Herrmann, Lars Stindl, die alle auch schon ewig da spielen. Und wo dann immer irgendwie einer von denen hat immer einen guten Tag, hat man so das Gefühl. Mhm.
Und ich glaube, das wird halt nochmal eine ganz andere Herausforderung für unsere Defensive. Aber ich glaube auch, dass uns die Defensive von Gladbach, die mit Matthias Ginter und Benze Baini und Co. da auch eine ganz andere Herausforderung wird für unsere Offensive. Weil ich glaube nicht, dass Alario dann wirklich so viele Chancen hat, im Kopfball zum Beispiel nach Standards was zu machen. Weil Gladbach da auch wirklich, gerade wenn die Offensiven auch mit nach hinten kommen, viele kopfballstarke Spieler hat, dass vielleicht diese Stärke, die wir nach Ecken jetzt gefunden haben, ob die jetzt wieder gegen Gladbach zum Tragen kommt, ist natürlich die Frage. Auch wenn Sven Bender ja ganz gerne mal Tore macht gegen Gladbach, wäre natürlich schön, wenn er dann nach einer Ecke wieder erfolgreich wäre. Aber das, finde ich, muss man auf jeden Fall abwarten. Und es ist halt wirklich ein Spiel, wo zumindest im Bereich des Möglichen ist, dass wir in Rückstand geraten. Und ich glaube, dann müssen wir halt auch einen Plan B entwickeln und einen Plan B in der Tasche haben, dass wir da auch ohne vielleicht Schick, vielleicht ist er fit, aber wahrscheinlich nicht für 90 Minuten oder auch nicht für eine Einwechslung direkt zur Halbzeit. Und ohne Arangis auch selber im Zweifelsfall viele Torchancen kreieren können. Und da muss ich sagen, bin ich noch ein bisschen skeptisch.
Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie wir in dieses Spiel reingehen, wie abwarten man das gestalten kann, wie man da vielleicht vom Plan abweichen muss, um sich wirklich gegen diese Mannschaft was zu erspielen, oder ob man eventuell tatsächlich eher auf Konter setzt. Über Diaby und Bailey wäre das ja auch eine Möglichkeit.
Und das hat ja gegen Gladbach in der Vergangenheit zwar unter anderen Trainern auch schon mal gut funktioniert. Kommt natürlich erstens ein bisschen auf unsere Tagesform an, aber auch auf die Tagesform vom Gegner.
Genau so ist es. Lara geht da übrigens erstmal von der Niederlage aus. Ich würde sagen...
Das habe ich ganz überlegen.
Ja, das war ihr letzter Satz tatsächlich, ja. Also aber gehe erstmal von einer knappen Niederlage aus. Ich muss sagen, ich wäre auch mit einem Unentschieden schon absolut zufrieden in der aktuellen Situation.
Ich würde auch einen Unentschieden nehmen, weil Gladbach hinter uns steht. Aber an sich, gerade wenn man jetzt nochmal auf die letzte Saison zurückblickt, wo wir Gladbach in der Rückrunde ja sogar geschlagen haben, und ich gehe auch diese Saison davon aus, dass Gladbach bis zum Saisonende von uns ein Konkurrent sein wird, ist das natürlich ein 6-Punkte-Spiel. Ja. Und da wäre das Schönste natürlich, wenn wir komplette 3 Punkte mit nach Hause nehmen und damit Gladbach erstmal etwas distanzieren. Eine Niederlage wäre schon unfassbar ärgerlich. Und die
ja,
möchte
eine
ich
Niederlage
auch nicht haben.
Sollten wir, wenn es irgendwie geht, vermeiden, weil danach geht es erstmal in die Länderspielpause. Dann hast du erstmal diesen, ja, dieses Down, kurz bevor dann erstmal 11 Spieler von Bayer in der Welt verteilt Nationalmannschaftsspiele machen.
Und man dann auch erstmal abwarten muss, wer danach überhaupt noch spielen darf. Ich bin ja, finde es absolut bescheuert, dass man überhaupt noch Länderspiele durchführt aktuell.
Ja, vor allem für nix halt eigentlich. Also das sind ja...
Also in Bremen dürfen die Spieler nicht ausreisen, außer Pavlenka, weil die in Deutschland spielen, weil die Bremer Landesregierung, glaube ich, beschlossen hat, dass da ist auf jeden Fall die Quarantänepflicht, wenn man aus einem Risikogebiet zurückkehrt. Die ist in NRW nicht mehr gegeben, wenn man einen negativen Test vorweisen kann. Deswegen müssen unsere Spieler alle ausreisen, weil die FIFA für den Fall einer Quarantäne die Abstellungspflicht ja erlassen hat. Also Bremen muss nicht die Spieler abstellen, stellt wohl nur Pavlenka ab, weil der in Deutschland spielt und damit diese Quarantänepflicht in Bremen nicht gegeben ist. Schade eigentlich, dass es das bei uns nicht gibt.
Ja, das würde uns viel ersparen. Zum Beispiel Alario und Palacios fliegen auch beide nach Südamerika. Tabsoba ist mit Burkina Faso im Einsatz. Ja, das ist alles nicht so richtig, die Notwendigkeit erschließt sich mir absolut nicht und das ist natürlich ein riesiges Ansteckungsrisiko, dass sie jetzt mit allen möglichen Leuten aus allen Herrenländern zusammenkommen, gegen nochmal Leute von überall her
und vor allen Dingen reisen.
Spielen, dahin reisen, zurückreisen. Ja, lassen wir uns mal überraschen und hoffen das Beste, dass es nicht so ausgeht wie befürchtet. Danach ist er auch erstmal wieder, würde ich jetzt nur ganz kurz anreißen, wir haben auch quasi, wir sind in der langen Nachspielzeit der ersten Halbzeit. 21.11. Auswärtsspiel gegen Arminia Bielefeld, die bisher noch keine große Rolle in der Bundesliga spielen. 4 Punkte bisher heute gegen Union Berlin. Ich glaube, hoch verloren. Es stand zwischenzeitlich auf jeden Fall schon 4-0.
Und dabei ist es auch geblieben.
Und danach dann Donnerstagabend.
Nee, 5-0 ist sogar.
5-0 sogar. 5-0 ist noch. Danach spielen wir dann am 26.11. donnerstagsabends zu Hause gegen Hapoel Beersheva. Und zur Europa League hatten wir eigentlich auch schon alles gesagt. Und danach lassen wir dann mal wieder von uns hören.
Und vor allen Dingen hoffen wir natürlich, dass dann nach dieser Serie dann auch Arangis wieder am Start ist. Wir haben natürlich nach Gladbach, was jetzt wirklich eine absolute Herausforderung wird, auch mit Bielefeld und Beersheva wieder 2 eher einfachere Gegner. Das heißt, wenn da zumindest in Teilen vielleicht irgendwas kommt nach dieser Länderspielpause, hoffe ich auch, dass wir das verkraften könnten. Zumal wir ja nicht der einzige Verein sind, den es irgendwie treffen wird. Jetzt abgesehen von vielleicht den Bremern. Ja, hoffen wir einfach mal das Beste. Vor allen Dingen wünschen wir euch, dass ihr gesund bleibt. Das ist dann, denke ich mal, doch nochmal wichtiger bei den aktuellen Zahlen, die wir hier in Deutschland haben. Und hoffen vor allen Dingen, dass der Bayer morgen gewinnt. Also ich bin wirklich sehr gespannt auf das Spiel und freue mich auch irgendwie drauf, dass es nochmal so ein hochklassiges Ding gibt und hoffe, dass der Bayer da auch eine gute Figur macht. Was Mut macht, ist natürlich, dass wir gegen Leipzig auch sehr stark gespielt haben und das zu jetzt mit mehr Selbstvertrauen in dieses Spiel gehen, als das gegen Leipzig der Fall war. Deswegen, ich glaube und hoffe schon, dass Peter Bosz da nicht nur diese Defensivtaktik anwenden wird, sondern einen guten Plan für dieses Spiel entwickelt hat.
Genau. Bleibt gesund, hat Nils schon gesagt. Ansonsten, wenn noch irgendwas sein sollte, was euch zu dieser Folge aufgefallen ist oder was ihr ansonsten anmerken wollt, @bipod04 auf Twitter. Folgt uns da gerne, kommentiert gerne, was ihr zur aktuellen Folge haltet, was ihr zur aktuellen Situation so zu sagen habt. Und dann verbleiben wir bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.